Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, guten Morgen und mit Britt Marie.
Hallihallo. Ja, wir nehmen heute mal morgens auf. Ja, und es ist schon ein langer Morgen, obwohl wir gar nicht so spät haben, aber ja. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
Sehr gut. Dann lege ich euch einmal ans Herz, bevor wir losstarten, wie immer, eine kleine Empfehlung. Und zwar in der ZDF-Mediathek gibt es die Serie This is Going to Hurt, eine Krankenhausserie, die sich mit einem Arzt im englischen Krankenhaussystem beschäftigt, NHS, und was ihm so alles widerfährt. Und ich weiß gar nicht, wie man das klassifizieren soll. Vielleicht sowas wie eine sehr bittere schwarze Dramödie. Mhm. Das ist eine wahnsinnig gute Serie. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Und irgendwie ist die hier in Deutschland total untergegangen. Und die war auch schon mehrfach in der Mediathek. Und ich habe die jedes Mal, wenn die drin war, empfohlen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hat trotzdem irgendwie noch keiner so richtig mitbekommen. Und deswegen möchte ich sie jetzt auch nochmal empfehlen. Und zwar wirklich im Original, wenn es geht. Also, wenn ihr Englisch könnt, guckt es wirklich auf Englisch. Da ist es viel, viel lustiger und beißender. Es ist keine Komödie, aber dafür, dass es eigentlich ein Drama ist, hat es sehr lustige Momente, die auch deshalb lustig sind, weil sie, glaube ich, wahr sind. Weil dann so absurde Situationen entstehen mit Patienten und mit OPs und was nicht alles, wo man dann eigentlich nicht so richtig weiß, soll man jetzt lachen oder soll man heulen? Da bleibt einem so manchmal das Lachen auch im Halse stecken. Es ist sehr grafisch, also man sieht alles, auch viel Blut und so weiter. Also da wird nicht, die Kamera wird nicht weggeschwenkt. Das muss man verkraften können, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ist sehr, sehr dramatisch, wenn es zu dramatischen Situationen kommt. Also die dramatischen Situationen entstehen oft auch aus Dingen heraus, die man nicht erwartet. Mhm. Und wenn sie dann passieren, dann sind sie wirklich immer sehr bitter. Auch das, deswegen sage ich Drama. Also sonst hätte ich gesagt, das ist vielleicht so eine schwarze Komödie. Aber wenn du dann halt Drama-Momente hast, dann sind die wirklich tragisch. Und dann denkt man sich auch so, okay, wow. Also Drama mit einem großen D.
Das klingt auch gar nicht, also gar nicht so dramatisch geschrieben, dass es da lange Bögen gibt oder so, sondern da passiert einfach Scheiße, so wie sie im echten Leben passiert.
Es ist zwar überspitzt, natürlich, das ist schon überspitzt. Ich glaube aber, dass viele dieser Situationen gar nicht so weit weg sind von der Realität, die man in Krankenhäusern auch so findet. Es ist jetzt keine Notaufnahme, es ist halt ein Arzt, aber es ist trotzdem ein Arzt, der komplett überfordert ist, der versucht, sein Berufsleben und sein Privatleben irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und es fängt halt schon damit an, so viel kann ich, glaube ich, spoilern, dass er halt die allererste Szene ist, er wacht auf in seinem Auto, weil er nach dem letzten Nachtdienst im Auto eingeschlafen ist. Er wollte heimfahren und war so fertig und K.O., dass er halt in seinem eigenen Auto eingepennt ist und am nächsten Morgen dann halt zur nächsten Schicht wieder in seinem Auto aufwacht. Und das sagt, glaube ich, sehr viel über alles, über den Zustand seines Privatlebens, über den Zustand seines Berufslebens. Und ja. Naja, und Ben Whishaw, ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich spreche den, glaube ich, immer falsch aus.
Ben Whishaw?
Spielt die Hauptrolle.
Ah.
Ja, den lieben wir ja
das
alle.
Das ist ja ein zusätzliches Incentive.
Genau. Und er ist übrigens auch, das ist auch, glaube ich, das ist ein kleiner Spoiler, aber ich schütte das jetzt, spoiler ich, sonst spult jetzt gerade weiter. Er ist auch schwul in der Serie. Das ist also auch sehr, genau,
das
sehr
spielt
passend.
Er auch immer sehr gut.
Ja. Das war eine seiner Durchbruchrollen tatsächlich. Ja, also ich kann ihn nur sehr empfehlen, aber wie gesagt, man muss so Krankenhausserien auch schauen können. Also wenn ihr wisst, ihr seid irgendwie ein bisschen empfindlich, was so Blut und sowas angeht oder vielleicht auch sehr tragische Gesundheitsfälle, dann guckt das lieber nicht. Ansonsten geht es bitte gucken, weil ihr verpasst wirklich was. Es sind 7 sehr gute Folgen und wie gesagt, die kommen auch immer wieder mal in die Mediathek und jetzt aktuell sind sie auch wieder da und ja, viel Spaß.
Cool. Ich habe auch was Altes mitgebracht.
Ja.
Ich habe mich diese Woche wieder daran erinnert an einen Podcast, der ist jetzt so ein bisschen außerhalb von dem, was wir sonst machen. Der heißt Meet the Composer. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal vorgestellt habe, aber der lief von 2014 bis 2017 bei einem damals sehr kleinen New Yorker Radiosender, der sich spezialisiert hatte auf zeitgenössische klassische Musik. Der Radiosender ist auch ganz toll gewesen. Der ist mittlerweile, glaube ich, in so einen größeren Sender aufgegangen. Und die haben einen Podcast gemacht, der wurde gemacht von einer Violinistin oder ich glaube Bratsche, ich weiß gar nicht genau. Nadia Sirota heißt die. Und die hat eigentlich damit angefangen, die Pulitzer-Preisträger zu interviewen, die die Preise für Musik gewonnen haben. Es wird auch jedes Jahr ein Pulitzer-Preis für eine Komposition vergeben. Und hat daraus ganz tolle Podcast-Folgen gemacht aus diesen Interviews. Also die sind ein bisschen größer geworden. Und vor allem, ich habe den Podcast damals tatsächlich gehört, als der rauskam. Und habe sogar, es ist der einzige Podcast, für den ich für beide Seasons gebackt habe und auch tatsächlich T-Shirts noch habe, die beweisen, dass ich ein Bäcker bin. Von diesem wirklich sehr obskuren Musikpodcast. 14 und 17, genau so. Also es gibt nur zwei Staffeln, dann wurde der wieder eingestellt oder weiß ich nicht. Der ist wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer zu produzieren gewesen. Vielleicht sind ihnen auch die zeitgenössischen KomponistInnen ausgegangen, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall ganz toll produziert. Sie benutzen ganz viele Musikbeispiele, die immer so mit reinfließen. Jede Folge, am Anfang ist es so, jede Folge stellt eine Komponistin oder einen Komponisten vor. Später gibt es dann auch Folgen, die sich um Konzepte drehen. Und das ist, finde ich, total zugänglich. Ich weiß nicht genau, ob ich das so sagen kann, weil ich ja sowieso so eine kleine Affinität dazu habe. Aber ich finde, es ist eine hervorragend niedrigschwellige Herangehensweise an zeitgenössische klassische Musik und funktioniert sehr über Emotionen und übers Zuhören. Und es gibt immer so kleine Vorstellungen von Stücken, aber das dauert auch nie lange. Und dann geht es wieder zurück ins Gespräch. Und diese Gesprächsführung ist einfach ganz toll. Und auch das Sounddesign und der Zusammenschnitt. Genau, Meet the Composer, kann man alles nachhören. Ist auch alles noch gültig, obwohl es schon 10 Jahre her ist.
Ich habe gerade geguckt, also auf jeden Fall auf Spotify und Deezer und genau. Auf Apple und
Auf eine eigene Homepage habe ich jetzt nicht gefunden, ehrlich gesagt. Doch, bei NPR gibt es eine. Meet the Composer.
Okay, ja wunderbar, super, schön. Danke für die Empfehlung. Wir packen euch die Links für beides in die Shownotes. Dann haben wir die Woche eine ganze Reihe von Toten gehabt und ich habe echt schon zusammengestrichen und es sind gefühlt mindestens mal 10 Producer gestorben. Und zwar so große Producer, also Music Producer, die irgendwie John Lennon produced haben und Rock und Pop nach China gebracht haben. Oder Fernsehproducer, die irgendwie, keine Ahnung, massiv irgendwie Serien produced haben und so. Ich habe die Producer einfach alle weggelassen, weil ich gedacht habe, wir haben schon so viel. Also so, wir fangen jetzt mal an und ich halte mich verhältnismäßig kurz. Ich versuche es. Also, wir fangen an mit Isabel Tate, die mit 23 Jahren gestorben ist, wo ich wirklich hier gesessen habe, was? Und deswegen auch allein wegen des Alters. Also, das ist eine ganz junge Schauspielerin, die gerade ihre erste Rolle in 911 Nashville jetzt gehabt hat. Und das gucke ich ja, weil ich bin ja ein 911-Gucker. Und das ist ja mittlerweile so ein ganzes Serienkonzept, wo es halt um Ersthelfer geht. Und in 911 Nashville hat sie halt jetzt so ihre erste große Rolle gehabt. Und das ist jetzt gerade gestartet. Die haben jetzt gerade die zweite Folge rausgestrahlt. Und jetzt ist plötzlich die Schauspielerin tot. Weißt du, so was? Und es war auch für sie so der erste Karrierestart. Und naja, und jetzt habe ich mir gedacht, mit 23, das ist ja dann auch wirklich, warum stirbt man dann? Und hatte dann gelesen, dass sie wohl eine genetische Krankheit hatte, lass mich gerade gucken.
Eine neurologische
Krankheit, die das Nervensystem und die Muskeln entsprechend beeinflusst. Aber mehr wurde nicht gesagt. Also man weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig, woran sie gestorben ist. Aber ich vermute mal, dass die Krankheit wohl dann auch eine Rolle spielt entsprechend.
Ja, den Namen
es muss ja schnell gegangen sein.
Genau, Charcot Marie Tooth Disease, hatte ich aber auch noch nie von gehört.
Aber es muss ja dann jetzt irgendwie doch schnell gegangen sein, weil ich meine, sie hat ja auch gedreht und da ging es ja auch ganz gut. Und auch ihre Familie hat gesagt, sie hat sich so gefreut, dass sie jetzt diese erste Rolle halt quasi gebackt hatte und so. Ja, aber ja, da war ich wirklich überrascht. Es war wirklich so, wow, okay. Dann haben wir Barbara Gibbs, die mit 89 Jahren gestorben ist. Eine alte, ja, wie sagt man, Hollywood-Legende sozusagen. Barbara Gibbs ist, ich weiß gar nicht, was ist sie offiziell? Also sie ist Tagline-Schreiberin und Designerin. Genau, so rum war es. Ich wusste gar nicht, dass es Tagline-Schreiber gibt. Also mir ist schon klar, dass diese Catchphrases, die es so für so Filme gibt, da wird ein Film immer so in einem Satz sozusagen beschrieben, der neugierig machen soll, die Kinobesucher, und gleichzeitig aber auch irgendwie zusammenfassen soll, worum es in dem Film geht. Und natürlich muss die irgendjemand schreiben, aber ich wusste gar nicht, dass es sozusagen spezifisch Leute dafür
genau.
gibt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein spezifischer Job ist. In ihrem Fall war das jetzt ja möglich, weil ihr Mann die Plakate gemalt hat, oder?
Ja, also das war eine Zusammenarbeit, aber
genau.
ich denke mal, es hat sich so ergeben, dass es für sie dann plötzlich ein spezifischer Beruf wurde, weil sie so gut darin war. Unter anderem hat sie die Tagline, die sehr, sehr bekannte, berühmte Tagline für Aliens gemacht, nämlich in space no one can hear you scream. Also im Weltraum hört dich keiner schreien. Das ist ja sehr bekannt, das ist ja die Tagline schlechthin für Alien. Und genau, ihr Mann hat viel designt für Hollywood-Filme, unter anderem eben auch das Plakat von Alien, und sie hat halt mit Design tatsächlich auch und zusätzlich zu den Designs halt die Taglines geschrieben. Und das wurde dann so ihr Ding irgendwie. Also ihr Mann hat unter anderem für Rosemary's Baby, Downhill Racer und Alien, wie gesagt, die Plakate gemacht. Sie hat dann da die Taglines gemacht und sehr bekannt für den Film Kramer vs. Kramer, weißt du, mit Meryl Streep. Da war die Tagline: Ted Kramer is about to learn what 10 million women already know. Ist eigentlich eine sehr gute Tagline. Und für Desperately Seeking Susan war die Tagline: It's a life so outrageous, it takes two women to live it. Ist nicht Desperately Seeking Susan der Film mit Madonna?
Ja, genau.
Genau. Und
einer der merkwürdigen Filme mit Madonna.
Genau.
Eigentlich der erste, glaube ich sogar.
Ich glaube auch, ja. Es
abgesehen
war, ich, aber
von diesem
es war,
wilden,
ich, ein
experimentellen New Yorker Film.
Ja, aber es war ja, glaube ich, auch ein Flop, oder? Also, wenn ich mich nicht erinnere.
Ja, welcher nicht.
Für Fatal Attraction zum Beispiel hat sie gehabt: On the other side of drinks, dinner and a one-night stand lies a terrifying love story. Mhm, ja, richtig. und Postcards from the Edge, ich glaube, das ist eine mit der bekanntesten Plakate auch, ist Having a wonderful time, wish I were here. Ja, also ganz viele tolle so Taglines. Und viele Leute haben auch gesagt zum Beispiel, dass auch gerade so diese Tagline vor allen Dingen auch von Alien viele dazu auch gebracht hat, zu sagen: Mensch, das klingt so interessant, das möchte ich jetzt sehen. Und wie gesagt, also sie hat auch nicht nur das gemacht, sondern natürlich auch designt, aber gerade so diese Catchphrases, Taglines, wie auch immer man sie nennen möchte, sind so bekannt gewesen, dass ich mir gedacht habe, da müssen wir sie zumindest kurz erwähnen. Dann haben wir Sam Rivers, der mit 48 Jahren gestorben ist. Und Sam Rivers ist der Gitarrist. Nein, Entschuldigung. Sam Rivers ist der Bassist von Limp Bizkit. Ja, diese Woche ist auch ein Gitarrist gestorben, deswegen ich und meine Musikinstrumente. Apropos dein Podcast und so, vielleicht sollte ich ihn doch mal hören. Genau, und zwar ist Sam Rivers mit 48 gestorben, was ja echt kein Alter ist. Und er war mit einer der Gründer von Limp Bizkit und eben Bassist in der Band. Und die Band hat eben auf ihrem Instagram bekannt gegeben, dass er verstorben ist. Man weiß nicht genau, woran er gestorben ist, aber er ist verstorben. Und ich fand die... Ja, wie sagt man, den Post, den sie gepostet haben, fand ich irgendwie sehr rührend. Also wir haben heute einen Bruder verloren, einen Bandkameraden, unser Herzschlag, ist schon ein bisschen kitschig, aber ich meine, da ist halt jemand gestorben. Sam Rivers war nicht nur ein Bassist, er war pure Magie. Und dann eben, dass sie halt, er ist halt Legends of Legends und so, schon ein bisschen over the top, aber dann eben am Ende noch, dass sie ihn geliebt haben und dass sie ihn mit sich tragen, in ihrem Herzen quasi als Band. Weil ich meine, die Band an sich gibt es ja, glaube ich, noch. Und Limp Bizkit hat einiges an Hits gehabt. Tatsächlich kenne ich aber, glaube ich, nur Behind Blue Eyes von 2003. Ansonsten hatten sie noch zum Beispiel 99 Nookie, 2000 My Way und Take a Look Around. Take a Look Around, glaube ich, kenne ich auch.
Take a Look Around kenne ich auch.
Ja.
Ich mochte Limp Bizkit immer nicht, aber...
Ich höre die nicht. Ich höre die halt nur, wenn die im Radio vorkommen. Was bedeutet, ich kenne nur die weich gewaschenen Varianten. Dann haben wir Samantha Egger, die mit 86 Jahren gestorben ist. Samantha Egger, auch eine alte Hollywood-Legende, die ich vor allen Dingen kenne aus der 70er-Jahre-Verfilmung von Dr. Dolittle. Deswegen dachte ich, ich kenne auch das Gesicht. Das war die ganze Zeit so, what? Sie war halt, hatte ihre große Hollywood-Zeit halt in den 60ern, 70ern, 80ern. Hat Dr. Dolittle gemacht, Walk, Don't Run, kenne ich übrigens auch. The Molly Maguires and the Brood war eine britische Schauspielerin, die auch viel Theater gemacht hat. Und hatte aber, glaube ich, ihre durchbrechende oder größten Erfolg mit The Collector, wofür sie auch für einen Oscar nominiert war und auch einen BAFTA hat sie dafür auch bekommen. Ist jetzt auch mit 86 Jahren gestorben, was natürlich auch ein Alter ist, da hat man viel erlebt.
Ich dachte, du hast sie mit reingenommen, weil sie in Star Trek Next Generation die Schwägerin von Captain Picard gespielt hat.
Ja, das auch. Das auch, das hätte ich jetzt noch erwähnt, aber du hast recht, genau, das war auch ein Grund, weil ich dachte nämlich so, ich kenne sie doch noch von irgendwo anders her, aber da war sie halt auch schon einen Tick älter, also ich kenne sie tatsächlich eher so in den Jahren, in den jüngeren Jahren von der sieben, also wie gesagt, wenn man das Foto sieht von der 67er Doolittle-Verfilmung, so kenne ich sie eigentlich. Ja, also eine ganze Menge andere Dinge noch gemacht, aber ich glaube, wer da mehr wissen möchte, kann sich den Artikel anschauen. Ich verlinke den. Und sie war wohl auch noch im Horror-Genre bekannt, aber das gucke ich ja nicht. Also sie war wohl Darstellerin in The Dead Are Alive, A Name for Evil and the Uncanny.
Und genau, Curtains. In den 70ern und 80ern hatte sie ja so ein ganzes Jahrzehnt.
The Uncanny ist, glaube ich, das habe ich schon mal. Naja, also uff, und The Brood.
Ich glaube, dieser 70er-Horrorfilm
kann man sich
ganz gut
angucken. Cronenberg-Film war das, The Brood, also auch nicht
genau,
unbekannt.
Genau, der erste. Ja.
Ja, ach guck. Ja, also so viel dazu. Und dann haben wir Ace Frehley, der mit 74 Jahren gestorben ist. Jetzt sind wir beim Gitarristen, apropos Bassist und Gitarrist. Und zwar ist das der Gitarrist, der unter anderem
der Kiss mitbegründet hat.
Kiss mitgegründet hat, genau richtig. Und wir haben ja letzte Woche erst von Kiss gesprochen, weil ja Gene Simmons Krankenhaus war nach einem Unfall. Ja, und jetzt hier ist der Gitarrist verstorben. Das ist also auch wohl sehr unerwartet gekommen, zumindest laut der Bandmitglieder der ehemaligen, wobei der ja auch schon 74 ist. Also so unerwartet kann das, glaube ich, nicht sein. Aber
ja, ist ja wohl vor kurzem einmal gestürzt und hatte da Folgen von und ist jetzt direkt nochmal gestürzt und dann war der Tod eine Folge dieses Sturzes.
Ja, verdammt. Aber das ist auch echt doof. Ja. Ja, also das dazu. Also Kiss ist jetzt dann definitiv, ich will nicht sagen vorbei, aber zumindest nicht mehr in der Originalbesetzung zu hören. Joa.
Ja.
Ja, und dann haben wir Dave Ball, der mit 66 Jahren gestorben ist. Und Dave Ball ist ein Teil des Duos Soft Cell, deren allergrößter Hit Tainted Love war.
Mhm.
Und ich meine, Tainted Love ist halt immer noch ein richtig geiler Song. Ich habe in der Vorbereitung jetzt ihn nochmal angeschmissen und dachte, das ist eigentlich schon sehr geil. Also die haben halt natürlich, glaube ich, auch noch mehr Songs gehabt, aber das war der allererfolgreichste, der wirklich um die Welt gegangen ist und überall auf Platz 1 war wochenlang. Die andere Hälfte des Duos, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es ein Duo war, die andere Hälfte des Duos ist
Mark Almond.
Richtig. Und der hat jetzt eben auf Instagram einen sehr schönen Text, fand ich auch, geschrieben, wo er eben dazu, darüber gesprochen hat, mit sehr viel Liebe von seinem Bandkameraden und guten Freund. Das fand ich wirklich sehr, sehr hübsch formuliert. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, und dann natürlich noch ein paar Hintergrundinfos zu Ball selber, der halt in Blackpool geboren und aufgewachsen ist. Also wenn man in Blackpool aufwächst, ist man dann nicht schon automatisch prädestiniert für einen Showbusiness-Beruf? Ich weiß es nicht. Also Blackpool ist ja so ein bisschen, weiß ich gar nicht, ob es eine vergleichbare Stadt in Deutschland gibt. Gibt es eine Stadt in Deutschland, die so Karneval und, nee, gibt's glaube ich nicht. Oder wir haben ja keine, weiß ich nicht. Also in Blackpool hast du halt so diese klassische Strandpromenade mit Shops und Karneval.
Ach so,
und
Karneval
Fahrgeschäften.
Kirmes.
Ja, und Fahrgeschäften. Ja, das ist das Gleiche. Ja.
Na, Karneval ist für mich, da fällt mir Köln ein. Aber das ist ja keine feste Institution.
Ja, aber also Fahrgeschäfte und alles Mögliche. Und auch immer, es ist sehr trashy. Aber es ist auch sehr geil. Und es war für viele Jahrzehnte, für viele Engländer eben der Ort zum Hinfahren, um Urlaub zu machen innerhalb des eigenen Landes, was auch ein bisschen günstiger ist.
Also ein bisschen wie Vegas oder wie heißt denn das Vegas am Meer? Reno? Nee, Reno
ja,
ist auch nicht am Meer.
Aber Reno ist die Billig-Variante von Vegas.
Ich meine.
Ja, genau. Und da denke ich immer, wenn du in Blackpool geboren bist, dann bist du, glaube ich, so ein bisschen auch schon prädestiniert dafür. Ja, Mensch. Sie haben tatsächlich jetzt noch ein Album, das jetzt rauskommt, also dann postum, das sie gerade fertiggestellt hatten, namens Danceteria.
Danceteria.
Oder Teria. Ich finde auf jeden Fall, ist ein cooler Name.
Sehr
und es geht
80s.
Wohl auch ein bisschen back to the 80s, genau, hat auch das Mark, wie heißt der?
Mark Almond.
Ah, okay, also doch Mark. Hat Mark
dann Mandel.
Hat Mark gesagt. Ja, 66, auch nicht so alt, also schon älter, aber nicht so alt. So.
Ja, er hatte auch längere chronische Erkrankungen und war auch schon länger nicht mehr in der Lage, außerhalb von London mit aufzutreten. Genau, die haben vor allem zusammen in London Shows gemacht, aber der war sehr an sein Haus gebunden.
Dann haben wir Ed Williams, der mit 98 Jahren gestorben ist. Ed Williams war den meisten wahrscheinlich bekannt aus den Leslie Nielsen Naked Gun Filmen. Er hat in allen Filmen, ich glaube es waren 3 insgesamt, oder? Hat er mitgespielt? Als Ted Olsen, der Laborassistent. Er war in den Naked Gun Filmen und dann später in Police Squad, was wohl, du meinst, es eine Fortsetzung ist von den Naked Gun Filmen wahrscheinlich, eine TV-Fortsetzung?
Genau, ich glaube, sie haben versucht, aus den Naked Gun Filmen eine Serie zu machen, die dann aber nicht lang gelaufen ist.
Ja. Er hat zum Beispiel aber auch in Father of the Bride mitgespielt, in dem Remake mit Steve Martin und Diane Keaton, haben wir vor 2 Wochen auch drüber gesprochen gerade, und hat immer wieder so kleine Rollen gehabt, wo er dann auch aufgefallen ist. Aber in erster Linie war er tatsächlich Lehrer, und zwar also Schauspiellehrer, in Anführungszeichen Schauspiel, weil er nämlich für Sprachausbildung zuständig war. Ich meine, das ist ja auch was ein Schauspieler braucht. Und hat viele, viele Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet und hat halt so ein bisschen das Motto gehabt oder den Vorsatz gehabt, dass er nichts davon hält, wenn man halt als Schauspiellehrer sich nicht auf den Lehrberuf konzentriert, sondern nebenbei halt einfach ganz, ganz viel Schauspiel hat, und dann fällt der Lehrberuf so ein bisschen hinten runter. Deswegen war für ihn die Priorität immer das Lehren, und nebenbei hat er halt hier und da mal die ein oder andere kleine Schauspielrolle gehabt und dann oft in Verbindung eben mit Leslie Nielsen oder eben auch Steve Martin, die ihn halt kannten und dann auch für Projekte eben spezifisch geholt haben. Und ja, und ich dachte mir aber, für die ganzen Leute, die halt Naked Gun Fans sind, die wissen, wer das ist, denen sagen wir jetzt einfach, dass er leider mittlerweile dann verstorben ist. Aber mit 98 Jahren, also da hast du echt ein langes und, ich glaube, gutes Leben gehabt.
Ja, ich habe gelesen, dass er, 54 geheiratet hat oder so. Mhm. Das heißt, er war 70 Jahre verheiratet. Das fand ich erstaunlich.
Haben seine Frau so lange gelebt? Ich habe jetzt gar nicht geguckt.
Ja.
Okay. Wow. Wow. Okay.
Ja.
Mhm. Und dann haben wir noch eine deutsche Legende, muss man schon sagen, die verstorben ist, nämlich Klaus Doldinger mit 89 Jahren. Und Klaus Doldinger ist ein sehr bekannter Komponist, der ganz viele Titelmelodien von Filmen und Serien und geschrieben hat, die uns alle im Ohr sind. Ist halt ein sehr bekannter Jazzmusiker, ist auch für seinen Jazz über diese, ich sag mal, Fernsehgeschichte nebenbei sozusagen hinaus bekannt gewesen. Und er hat unter anderem die Titelmelodie zu Tatort komponiert, also die hat ja, glaube ich, kennt, glaube ich, jeder, aber auch, auch die sehr bekannte Titelmelodie zu Das Boot, also dem Film, und unter uns zum Beispiel auch zu Serie Liebling Kreuzberg, also da war es dann, für diverse Serien hat er auch Sachen komponiert, aber ich glaube, die Tatortmelodie und Das Boot, das sind so die zwei richtig großen, wo wirklich die meisten ihn aus Film und Fernsehen kennen, wenn sie es denn hören. Die meisten, glaube ich, wissen gar nicht, dass er das ist. Und er selber ist, wie gesagt, Kompositor und Saxophonist. Also er hat auch die Saxophon-Solos immer selber gespielt, wenn er denn konnte. Und ja, und ist jetzt dann leider verstorben und hat natürlich auch jahrelang mit allen möglichen großen, bekannten Künstlern zusammengearbeitet. Mit Udo Lindenberg zum Beispiel auch sehr prominent.
Ich glaube, Udo Lindenberg hat mit ihm in seiner ersten Band irgendwie zusammengespielt.
Genau, genau. Also da war es andersrum. Da war der Doldinger der Bekannte und Lindenberg war halt der Unbekannte, genau.
Ich hatte von ihm tatsächlich noch nicht gehört, aber es scheint ja wirklich eine Riesengröße in der Jazzmusik gewesen zu sein.
Ja, also innerhalb vom Jazz und so weiter. Ich kenne mich halt in der Jazzmusik nicht so aus, aber da ist er halt auch echt anerkannt und bekannt auch. Ist auch in USA viel getourt und so weiter, was ja Motherland is Jazz sozusagen ist. Und
irgendwie Ehrenbürger in New Orleans, Bundesverdienstkreuz,
genau.
Maximilianorden in Bayern.
Genau, also noch und nöcher, und hat nicht nur für Das Boot oder Tatort oder Liebling Kreuzberg geschrieben, auch die Musik von der unendlichen Geschichte, von Salz auf meiner Haut und so weiter und so weiter. Also ich glaube, man könnte noch ganz viele Dinge nennen, aber wofür ich immer fand, dass er steht, so ein bisschen auch wie James Last, finde ich, für echte handgemachte Musik. Also wenn Klaus Doldinger drauf stand, wusstest du immer, da ist Qualität drinne und vor allen Dingen auch echt musikalisches Wissen. Also nicht irgendwie mal so ein, ich sag mal, AI-generierte Hintergrundspur oder so, sondern nee, da hat er sich noch selber hingestellt und hat das Saxophon geblasen sozusagen. Ja, das tat mir echt leid. Und ich habe aber dann auch genau in der Woche, in der ich erfahren habe, dass er gestorben ist, habe ich auch einen Tatort gesehen. Und dachte ich, ach guck. Und wie gesagt, die meisten wissen gar nicht, dass es von ihm ist, und jetzt wisst ihr es. Dann hatten wir Kim Kardashian, die in der neuen Staffel von The Kardashians, die hat jetzt gerade angefangen, in der ersten Folge gleich mal erzählt hat, dass sie ein kleines Aneurysma im Gehirn hätte. Und es ist so geil, weil es ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, ich bin auch nur ein bisschen schwanger, weißt du? Es ist auch nur ein kleines Aneurysma. Und ich so, what the fuck? Also, sie hat über alles Mögliche in letzter Zeit gesprochen. Ganz, ganz viel tatsächlich über ihre Beziehung zu Kanye West und über die Problematik und dass sie so ein bisschen Stockholm-Syndrom auch hatte und sich immer Gedanken gemacht hat und immer auch schuldig gefühlt hat, ist sie jetzt dran schuld, dass das alles so eskaliert, weil sie ihn auch verlassen hat und so. Also lange Zeit hat sie sich auch nicht getraut, ihn zu verlassen, weil sie Angst hatte, er eskaliert dann. Also das war immer so eine Mühle quasi, in der sie da drin war. Und darüber hat sie gesprochen und so weiter ganz viel und auch jetzt über die aktuelle Situation, weil sie meinte, sie ist im Grunde alleinerziehend, also er kümmert sich auch nicht um die Kids oder so und sie versucht immer, ihn auch ranzuholen, aber das ist natürlich auch schwierig, wenn er selber nicht in der Situation ist oder in der Lage, wo er, ich sag mal, gesund reagieren kann. Also das ist dann immer, da bist du immer so hin und her gerissen zwischen, du möchtest eigentlich, dass die Kinder Kontakt mit dem Vater haben und du möchtest aber eigentlich nicht, dass sie dem ausgesetzt sind, weißt du? Also es ist dann immer schwierig. Und das hat sie alles irgendwie jetzt auch in Interviews in der letzten Zeit recht, ohne Filter irgendwie auch erzählt, wo ich so dachte, okay, wow. Aber vielleicht gehört es für sie so ein bisschen
auch zur... Der Reality-Star wird real.
Ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so für sie so eine Verarbeitung, dass sie jetzt das Gefühl hat, sie ist so weit, dass sie das auch alles erzählen kann. Nach ich weiß nicht, wie viele Jahren Therapie. Naja, und jetzt ist, wie gesagt, wohl bei einem Scan festgestellt worden, dass sie ein kleines Aneurysma am Gehirn hätte. Und das ist eine... Ja, es ist eine Ader oder was ich glaube, oder eine Blutader, die eine Schlagader genau im Gehirn, die dann so eine kleine Ausbuchtung hat. Und wenn die halt platzt, dann verblutest du sofort. Also du bist dann quasi tot. Sehr schnell, wenn nicht ein Wunder passiert sozusagen. Und es ist aber auch so, dass man mit so einem kleinen Hirnaneurysma sein ganzes Leben lang leben kann, ohne dass was passiert. Oder man hat halt Pech und es passiert was. Und ganz viele Leute haben das und das fällt halt nie auf, weil du keine Beschwerden hast. Bei den meisten Leuten fällt das halt nur auf, wenn du Beschwerden hast, wie zum Beispiel irgendwie, ja, ich weiß nicht, Bluthochdruck, Kopfschmerzen etc. Also es kann eben auch ausgelöst werden von verschiedenen Dingen, die von außen Einfluss nehmen. Also Bluthochdruck, aber zum Beispiel auch Rauchen oder wenn du super gestresst bist, also ganz viel Stress zum Beispiel auch, kann dann so Entzündungen verursachen und so weiter. Also ja, ich weiß nicht, es klingt enorm gefährlich, aber wenn da Ärzte sagen, okay, man kann sein ganzes Leben lang damit verbringen, ohne dass hier was passiert, dann sage ich mal, okay, ich lasse es durchgehen. Sie hat nur ein kleines Aneurysma. Ja, naja, also.
Ja, ich denke immer, Aneurysma ist scheinbar sowas wie Bluthochdruck oder so. Das gibt es in so vielen verschiedenen Ausprägungen, dass es irgendwie... Die dramatischsten kennt man natürlich immer und wenn dann jemand sagt, er hatte ein Aneurysma, dann denkt man immer sofort, er schwebt in Lebensgefahr.
Also wenn ich Aneurysma höre, bin ich immer sofort auf, der ist im Grunde schon tot.
Ja,
Das ist immer so. Ich muss tatsächlich auch sagen, wir lachen jetzt da ein bisschen drüber, aber...
so ein Bias, ja.
Ja, mein, ich weiß gar nicht, Cousin zweiten Grades, glaube ich, ist tatsächlich an einem Gehirnaneurysma verstorben. Jetzt war die Beziehung nicht so eng, deswegen hat mir es zwar leid getan, aber hat mich jetzt persönlich nicht so tangiert. Aber der war mit seiner Familie ganz normal in USA. Mit seiner Familie ganz normal haben die irgendwie Barbecue gehabt und so. Kids war da, Family war da, alles war okay. Dann ist er auf Toilette gegangen, dann kam er nicht wieder. Und dann haben die sich irgendwann gewundert und haben halt geklopft und geguckt und dann lag er halt im Bad tot. Also das war, ich weiß nicht, vielleicht eine Sache von 10, 15 Minuten. Ja,
krass.
Also der hat, und da ist halt das Aneurysma im Gehirn halt geplatzt. Also sie wussten nicht, dass er eins hatte. Ja, und so schnell kann das halt gehen, also ja, das war jetzt sehr tragisch, aber also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich will jetzt Kim Kardashian nichts unterstellen, weil wenn ich wüsste, ich hätte ein Gehirnaneurysma, würde ich glaube ich einfach auch ganz viel Schiss zusätzlich noch zum Stress haben, den ich sowieso habe, aber ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, die brauchen immer auch irgendeinen Aufhänger für die erste Folge der neuen Staffel, das ist immer so ein bisschen so, okay, was können wir noch irgendwie auch raus der Schublade holen, naja gut, also wir wünschen ihr, dass alles gut geht. Dann, jetzt, das ist eine News, die habe ich reingebracht, weil ich mich dafür interessiere. Aber
eine Strictly News.
Aber es ist tatsächlich auch eine News, die ganz Großbritannien gerade in Atem hält. Und zwar, Strictly Come Dancing ist ja die britische Variante und auch die Muttervariante von Let's Dance oder Dancing with the Stars und so weiter. Also, aber das ist die allererste Sendung, da kommen alle anderen Sendungen her. Also, und wird eben im Volksmund in Großbritannien mit Strictly abgekürzt. Und die haben aber auch wahnsinnige Einschaltquoten. Also, die haben 9, 8, 9, 10 Millionen Zuschauer. Das ist für Großbritannien, das ist Oberkante, ja. Und haben dann in der Regel auch wirklich für Großbritannien eben echt bekannte Stars und so. Und das, als das Ganze angefangen hat vor 21 Jahren, da hat Bruce, ein sehr bekannter Moderator, Bruce heißt der, der auch ganz viel schon in den 50ern, 60ern gemacht hat und so weiter. Also ein alter, haudegen Moderator, hat moderiert zusammen mit Tess Daly. Er war so der Gentleman-Moderator, so ein bisschen, ich weiß nicht, vergleichbar, so ein bisschen mit Juppi hieß das oder so, weißt du, so mit Frack und Hut und so. Und Tess Daly war halt, ich sag mal, die blonde, schöne Frau an seiner Seite. Mhm. So. Und die beiden haben das lange moderiert, bis Bruce dann verstorben ist, leider. Und danach hat dann Claudia Winkelmann das übernommen. Und Claudia Winkelmann, auch eine bekannte damalige Fernsehmoderatorin, Claudia Winkelmann hat dann zusammen mit Tess Daly als erstes, überhaupt als erstes Frauenduo, Moderationsduo im britischen Fernsehen schlecht, also überhaupt, dann Dance Strictly eben moderiert. Und die beiden haben das jetzt zusammen 16 Jahre moderiert. Und das ist schon echt, echt lange, ja. Also, das heißt, Tess Daly war von Anfang an dabei, die hat das 21 Jahre gemacht und 16 Jahre davon zusammen mit Claudia Winkelmann. Und Claudia und Tess, die waren immer toll. Also, die waren ein ganz, ganz tolles, oder die sind immer noch ein ganz, ganz tolles Moderationsduo, das ich sehr, sehr liebe. Und die sind halt einfach auch Strictly. Also, wenn man an Strictly denkt, denkt man sofort an Claudia und Tess. Oder eben Tess und Bruce, wenn man noch weiter zurückgeht. Und jetzt haben aber Claudia und Tess bekannt gegeben, dass sie beide zusammen Strictly verlassen. Und dass die aktuelle Season, die gerade läuft, die letzte sein wird. Und dann gibt es noch ein Weihnachtsspecial. Strictly hat immer auch ein Weihnachtsspecial jedes Jahr. Und das Weihnachtsspecial wird für sie dann quasi das letzte Mal sein, dass sie bei Strictly moderieren. Und dann sind sie raus. Und sie haben halt gesagt, sie haben immer beschlossen, also sie haben schon vor Jahren beschlossen, dass wenn sie aufhören, sie zusammen aufhören. Mhm. Und sie fühlen sich jetzt eben so, als wäre das die richtige Zeit dafür. Und auch wenn man das natürlich nicht so nachvollziehen kann, wenn man kein Strictly-Fan ist und auch kein Brite, dann, aber das ist gerade echt ein Riesending. Nicht nur die Tatsache, dass die beiden gesagt haben, sie hören auf und alle wirklich noch im Schock sich befinden und sich fragen, warum? Nein, oh mein Gott, Strictly ohne die beiden ist quasi kein Strictly. Aber auch gleichzeitig die Frage nebendran, so ein bisschen wie auch die James-Bond-Frage, also wer werden die nächsten Moderatoren? Ja, das ist so, oh mein Gott. Und es ist gerade so ein Ding. Und für mich ist es auch so ein Ding. Ich war auch so, oh mein Gott, ich habe erst gedacht, es wäre eine Ente, als ich das gelesen habe. Ich dachte so, was? Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Also ich habe es echt nicht geglaubt. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte, und das ist auch heute, glaube ich, schwer nachvollziehbar, aber so ein bisschen wie damals, als Thomas Gottschalk gesagt hat, er hört mit Wetten, das auf. Weißt du? Weil die Sendung ist so geprägt gewesen von dieser einen Person, auch wenn das andere moderiert haben, aber es war einfach so, diese eine Person war Wetten, dass, und man hat ja auch gesehen, dann nachdem Thomas Gottschalk weg war, ist es auseinandergefallen, auch wenn es andere versucht haben, ja. Und wie gesagt, bei Strictly jetzt haben wir halt Tess und Claudia, die so prominent und so lange auch schon dabei sind. Ich meine, überleg mal, 16 Jahre und 21 Jahre, das ist im Grunde eine komplette Generation.
Ja.
Das ist schon das krass. Stimmt. Ja. Naja, also das fand ich jetzt sehr schade. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber es war, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das jetzt während der laufenden Saison bekannt zu geben, weil dann ist so ein bisschen, also dann wird da nicht so ein bisschen Ding draus gemacht, weißt du?
Ja. Ich schlage Mel und Sue als Nachfolgerin vor.
Die passen nicht für die Strictly-Welt.
Nee, natürlich nicht.
Die sind, also man kann jeden
Strictly
fein. Ich
bin nur sehr traurig immer noch, dass die nicht mehr GDD moderieren.
Ich weiß, man kann
jeden
Strictly fein, aber gerade die beiden, glaube ich, nein.
Nicht.
Dann haben wir Kirsten Bell, die sich in die Nesseln gesetzt hat. Was war denn da los? Die Schauspielerin, die unter anderem...
Kristen Bell.
Ja, habe ich gesagt, oder?
Ach so,
ich habe
gerade Kirsten
geschrieben,
Bell
aber,
gelesen.
Aber Kristen, genau.
Genau.
Die ist jetzt gerade mit der zweiten Staffel von... Nobody Wants It rausgekommen, glaube ich. Diese so eine Art Comedy-Drama-Dings, Liebesstory irgendwie, wo die erste Staffel schon ganz niedlich war. Und die hat unter anderem auch, ne, damit man sie einordnen kann, unter anderem ist sie auch, also nicht nur Schauspielerin und so weiter, ist sie auch die Eiskönigin. Also hat sie die Eiskönigin gesprochen und gesungen im Original-Disney-Film.
War das nicht Idina Menzel?
Idina Menzel hat sie gesungen und Kristen
okay.
Bell hat
sie hat
gesprochen,
sie
genau, hat aber es diesen, ich glaube, sie hat auch kleinere Parts gesungen, unter anderem dieses do you want to make a snowman, ich glaube, oder? Ich glaube, da hat sie Teile von auch gesungen, aber
okay.
Ich lasse mich
dann
gerne
wurde Idina Menzel nur
Fall,
zum Belten reingenommen.
Naja, nee, auf jeden Fall hat sie gesprochen, also das definitiv, so.
Okay. Sie ist gerade, feiert gerade ihr 12-jährigen Hochzeitstag und hat anlässlich dessen ein Instagram-Foto veröffentlicht und hat in diesem Instagram-Foto die wahrscheinlich lustig gemeinte Unterschrift drunter geschrieben, dass das ihr Mann ist. Also man sieht ein Foto von ihr, wo sie auf dem Schoß ihres Mannes sitzt und die beiden umarmen sich. Und die Unterschrift heißt, dass sie sich sehr freut, das 12. Jahr verheiratet zu sein mit dem Mann, der einmal zu ihr gesagt hat, ich würde dich niemals umbringen. Eine Menge Männer haben ihre Frauen an einem gewissen Punkt umgebracht und obwohl ich manchmal das Bedürfnis habe, dich umzubringen, würde ich es niemals tun. Und das hat sie, also zum einen kommt das so als trockener Witz schon nicht so richtig rüber. Und
so
zum
ist es
zweiten,
nur gemeint gewesen von ihr.
Ja, wahrscheinlich. Also gehen wir von aus, dass er das nicht wirklich gesagt hat. Und zum anderen ist das im Domestic Violence Awareness Month
passiert.
Also
es ist der schlimmste Zeitpunkt, zu dem man sowas hätte als Witz posten können.
Ja. Und
also wie
viele
sagt man auf
Leute
Deutsch,
finden den Witz nicht
häusliche
lustig.
Gewaltmonat,
oder?
Genau. Monat der häuslichen Gewalt oder Erinnerung an, genau. Aha, ja. Die ist ja mit Dax Shepard verheiratet und Kristen Bell und Dax Shepard sind beide sowieso ein super weirdes Paar. Also die haben öfter mal Schlagzeilen, wo man sich so denkt, what the fuck? Von wir baden und duschen unsere Kids nicht, bis hin zu, ich weiß nicht, was noch alles war. Also es waren sehr wirde Sachen dabei, auch keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wir irgendwie, was haben die, irgendwas war da noch gewesen? Ich weiß nicht, ich komme gar nicht drauf. Da waren so viele wirde Dinge, wo ich immer nur gesagt habe, also wenn ich das, und die scheinen sich da aber, was den Humor angeht, irgendwie, also die haben denselben Humor und der ist einfach
immerhin,
wirklich,
gute Voraussetzung
ich
für
glaube,
Ehe.
Deswegen sind die auch seit 12 Jahren zusammen, aber sind beide halt super weird. Also und zwar so borderline unangenehm weird. Also nicht, sie macht ja immer einen auf, oh, ich bin so cool und edgy und witzig, und sie schafft es meistens ganz gut, die Kurve zu kriegen, dass es dann auch wirklich witzig ist. Und er kriegt das nie hin. Er macht immer die gleichen Witze, aber bei ihm ist es immer super unangenehm. Und manchmal sind beide zusammen halt auch einfach super unangenehm. Und das ist so ein Beispiel auch wieder, wo ich mir gedacht habe, sie will wahrscheinlich so super weird und edgy sein, so nach dem Motto, haha, guck mal, wie cool ich bin. Hahaha. Und also, aber ich finde auch ehrlich gesagt diesen Witz nicht witzig, egal wann er gepostet. Ich finde ihn einfach nicht witzig. Auch als trockenen Witz finde ich den nicht witzig.
Also man könnte ihn, glaube ich, in ein längeres Setup irgendwie so packen, dass er witzig ist.
Ich würde dich nicht ich würde dich niemals umbringen. Na super, ich liebe dich so sehr, dass ich dich niemals umbringen würde, obwohl. Okay.
Also man könnte das, glaube ich, nie witzig kriegen als jemand, dem das gesagt wird, aber vielleicht als jemand, der das sagt oder so. Ich muss so an John Mulaney denken oder so, irgendjemand, der so ganz bösen, schwarzen Humor hat. Hm. Aber heißt der John? Ja, ich glaube ja.
Ich weiß nicht.
Aber auf jeden Fall ist es überhaupt nicht geeignet als Instagram-Bildunterschrift und schon gar nicht eben
im Monat,
in diesem Monat.
Des Gedenkens genau. An häusliche Gewalt, genau. Und das, also es ist wirklich böse nach hinten losgegangen. Und sie hat aber, da muss ich jetzt auch sagen, sie hatte zumindest insofern Eier, weil sie hat den Post stehen lassen. Sie hat zwar die Kommentare eingeschränkt, aber sie hat, wahrscheinlich hat sie jetzt aus reinem Protest, ich lösche das nicht, weißt du, so. Naja, also sehr weird, aber auch irgendwie, ich finde, da hat sie zu Recht einen auf den Deckel gekriegt, ehrlich gesagt.
Ja, hat sie.
Ein weiterer Fettnapf, also what the fuck. Ich habe das schon letzte Woche mitbekommen, aber jetzt hatte das Ganze noch ein Nachspiel. Und da habe ich gedacht, jetzt mit dem Nachspiel kann ich es nicht mehr aus unseren News raushalten. Und zwar Drew Barrymore.
Müssen wir eine Content-Note setzen?
Dann hätten wir das vorhin schon machen müssen, oder? Also Content-Note, Warnung, es geht um Füße. Mal
ja,
wieder.
Das ist
Füße.
Ja für viele Leute ein rotes Tuch.
Ja, aber für viele Leute, ich erinnere mich an
für einige auch
wie
das
heißt
Gegenteil,
sie, Lily Ellen, die übrigens die Woche auch in den News war mit Gejammere darüber, dass nach der Trennung von ihrem Mann, weil der hat sie ja betrogen, das Datingleben einfach scheiße ist. Wo ich gedacht habe, oh, you and me both, girl, you and me both. Scheißegal, ob man prominent ist oder nicht, es ist immer anstrengend. Auf jeden Fall, sie hatte doch auch ihren OnlyFans-Account, wo sie ihre Füße abbildet. Das war, fand ich doch auch ein bisschen weird. Obwohl, ja, egal. Auf jeden Fall, jetzt
und
ist es
nicht.
So. Mit OnlyFans-Account und abgebildeten Füßen kann ich ja noch irgendwie leben, aber das fand ich wirklich sehr, sehr, also das fand ich persönlich auch unangenehm. Und zwar Drew Barrymore kennen wir, weil sie ihre eigene Impulsiv Show hat, ist. Die Drew Barrymore Show, und sie ist sehr, sehr touchy-feeling. Und das war ja was, was viele Gäste ihr vorgeworfen haben, weil eine der Hauptregeln für Journalisten bei Interviews ist, man fasst die Leute, die man interviewt, nicht an. Aber wir wissen auch, ehrlich gesagt, aus der Geschichte und von vielen sehr erfolgreichen Moderatoren und Moderatorinnen, dass die ihre Leute anfassen. Also ich meine, Thomas Gottschalk wurde jahrzehntelang vorgeworfen, er würde die Leute antatschen, und das alles, das wurde immer alles runtergebrochen auf so sexy, hexy. Ich glaube, das war es gar nicht. Also das war es manchmal, aber nicht, ich glaube, nicht immer. Und nichtsdestotrotz, es gibt viele bekannte Moderatoren, die das machen. Und Drew Barrymore macht das auch. Und das Problem ist aber, dass es halt auch einige Leute gibt, die das unangenehm finden, was ich auch total verstehen kann, weil man ja dann in die Privatsphäre von Leuten reingeht. Und es gab auch schon Leute, die gesagt haben, sie mögen das nicht, und ihr es auch direkt gesagt haben oder auch gesagt haben, ich komme nicht, weil ich möchte von denen nicht so angetatscht werden. Unter anderem hatte das gesagt, wie heißt die Stewart? Wie heißt sie denn? Nicht Mother? Doch, Mother? Nein. Wie heißt sie denn, die das ganze Do-It-Yourself-Imperium hatte?
Martha Stewart.
Martha Stewart. Wo sie, genau. Martha Stewart zum Beispiel hat sich geweigert, zu Drew Barrymore zu kommen, ist dann aber später doch gekommen und hat dann aber vorher klar gemacht, sie mag das überhaupt nicht, angetatscht zu werden. Und dann war das auch okay. So, also das heißt, Drew Barrymore ist schon dafür bekannt, dass sie immer so touchy-feeling ist. Und sie ist dafür bekannt, dass sie auch so ein bisschen immer so eine leicht manische Energie hat. Also, wenn sie sich über was freut, dann freut sie sich irgendwie immer 1000%ig, und es ist immer sehr, sehr himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Ich persönlich mag das. Also man muss das, also es gibt Leute, die hassen sie halt dafür, und es gibt Leute, die lieben sie dafür. Ich persönlich finde das eigentlich ganz okay und mag das. Aber man muss dazu auch sagen, in letzter Zeit war sehr viel Manisches dabei, wo ich schon so dachte, Girl, das ist schwierig gerade. So, und in dieser Phase hatten wir letzte Woche eine von ihren Shows, sie hat ja eine tägliche Show, wo sie, ich weiß auch gar nicht den Zusammenhang, ehrlich gesagt, irgendwie dann zusammen mit ihren zwei Co-Moderatoren moderiert hat und dann irgendwie aus irgendeinem Grund heraus, also mit Ross Matthews und Sunny Anderson, und aus irgendeinem Grund heraus dann meinte, ja, irgendwie, sie sollen doch mal an ihrem Fuß riechen, und dann ihren Fuß quasi so quer über die Moderationstheke gelegt hat. Und die beiden dann da so saßen und nicht so richtig wussten, wie sie reagieren sollen. Und dann tatsächlich haben sie in ihrem Fuß gerochen haben. Und hinterher dann irgendwie alle Kommentatoren und so weiter voll ausgerastet sind, so von wegen, oh mein Gott, du hast an ihrem Fuß gerochen. Oh mein Gott, du hast an ihrem Fuß gerochen. So, wie kannst du nur an ihrem Fuß riechen? Und dann meinte er nur so, ja, aber man hat gar nichts gerochen. Aber allein die Tatsache, dass sie das gemacht hat, haben viele als grenzwertig empfunden und als so eine Überschreitung von einer unsichtbaren Grenze. Und viele fanden es sehr unangenehm. Und ja, und jetzt hat sie halt gesagt, okay, nachdem es so ein Riesenbohai und Ding war, dass in der Woche drauf quasi sie eigentlich jetzt quasi das dadurch wieder gut macht, also Fairplay-mäßig, dass sie jetzt auch an den Füßen von ihren Co-Moderatoren riecht. Nachdem sie ja quasi die anderen beiden gezwungen hat, an ihrem Fuß zu riechen. Und dann haben die das tatsächlich gemacht. What the fuck? Jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns gegenseitig an den Füßen riechen? Also
dieser Vorschlag kam allerdings von Ross Matthews, ne?
Ja, aber es war alles super weird. Und ich meine, die Aussage von allen dreien war, die Füße riechen halt nach gar nichts. Okay, Aber also, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
Ja, es spielt irgendwie mit so einem Ick, ne? Den viele Leute ja haben, was Füße angeht. Und was ich lustig finde, ist, dass es vor laufender Kamera ist.
Aber ich würde auch
ist,
nicht
in
unter
einer
deinen Achseln riechen wollen. Also, weißt du, das ist ja so, das sind so Teile von Körpern, die eventuell vielleicht einen sehr starken Eingeruch haben können.
Ja. Naja, die Frage ist, also, in welcher Situation passiert das? Und es ist sehr ungewöhnlich, das vor laufender Kamera zu machen und dann auch noch mit so einem.
Also das kam wohl spontan. Die beiden Co-Moderatoren wussten halt nichts davon. Und was hätten die machen
deswegen
können?
Musst
die hätten
du in dem Moment reagieren.
Ja, die hätten halt sagen können, ja oder nein.
Und für die Sendung kannst du nicht nein sagen. Das
ich hätte nein
nicht.
Gesagt.
Ja, aber das ist halt super komisch in einer Fernsehsendung. In einer
ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das hätten viele verstanden. Also wenn man dann die Reaktion auch des Publikums hinterher gesehen hat, viele fanden es ja wirklich nicht so toll. Und ich fand es aber auch ganz lustig, dann das Statement von den Producern im Hintergrund, die dann eben gesagt haben, also offensichtlich waren auch die Producer von diesem spontanen, ja, Ding irgendwie nicht so begeistert. Und das war wirklich spontan. Also auch Drew Barrymore wusste wohl vor der Sendung nicht, dass sie irgendwie spontan jetzt sagt, ach, hier riecht doch mal Thyssen und so. Und die Producer
haben
dann
so. Aber wieso ist denn dann das zweite Mal zustande gekommen?
Das zweite Mal war dann Absicht. Das erste Mal war halt spontan von Drew quasi.
Aber wenn die Producer das erste Mal schon komisch fanden, wieso haben die dann gesagt, bitte mach das nochmal andersrum, damit wieder alles
in Ordnung ist? Ich glaube nicht, dass das von den Producern kam. Ich glaube, das kam tatsächlich von Matthews. Aber ich glaube, der hat das natürlich abgesprochen. Ich denke mal, das zweite Mal war halt so nach dem Motto, naja, das erste Mal gab es Schlagzeilen, vielleicht kriegen wir beim zweiten Mal auch noch Schlagzeilen.
Ja,
also ich glaube, so
sein,
nach dem
ja.
Motto, egal was in der Zeitung steht, es ist Werbung. Weißt du, so irgendwie. Und aber die Producer haben halt gesagt, Leute haben sich uncomfortable, also ungemütlich und irgendwie komisch gefühlt.
Unwohl.
Ja,
genau.
Unwohl gefühlt. Und es mag als irgendwie so ein bisschen weird, quirky, lustig im TV ausgesehen haben, aber quasi hinter den Kulissen, während es auch passiert ist und so, haben sich viele ja unwohl dabei gefühlt. Und dann meinten sie noch so, Drew ist spontan und high energy. Und hat halt einen sehr großen Enthusiasmus und manchmal verwischen dann eben auch die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Und Drew meint es wirklich gut, aber wenn irgendjemand anders sich so verhalten würde wie sie vor der Kamera, dann wäre quasi HR schon längst eingeschritten, was ich auch einen sehr harten Satz fand. Und ich dachte so, okay, wow. Und dann als nächstes noch, ihr Charme ist eben, dass sie unberechenbar ist und sie muss sich halt nur daran erinnern, dass es eine wirklich feste Grenze gibt zwischen spielerisch und unwohl fühlen. Und gerade in letzter Zeit ist sie eben diese Grenze quasi, also ist sie an dieser Grenze entlang balanciert und ja, war nah daran, sie zu überschreiten. Und das ist gerade ein bisschen schwierig. Und allein, also diese Aussagen alleine schon, also ich glaube, generell haben die Producer wohl ein bisschen eine schwierige Zeit mit ihr, glaube ich. Also klingt auch so ein bisschen, als wäre sie irgendwie 12 und man müsste sie irgendwie einfangen und zügeln.
Genau.
Ich meine, die ist 50, die ist eine erwachsene Frau, also, aber offensichtlich scheint ihr das auch egal zu sein. Also das ist so ihr Brand, ihr Ding, ihr Stick. Und da, ja, und ich meine, meistens funktioniert's auch, aber, also ja, ich dachte mir, das ist wirklich so eine ganz weirde Geschichte und das ist unsere kuriose News der Woche, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Zum einen wusste ich nicht, dass Ross Matthews tatsächlich in ihrem Standard-Roster ist.
Ich wusste auch nicht, dass er im Standard-Roster ist. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, dachte aber, hätte so Guest-Spots.
Und zum anderen ist es halt lustig, dass das von ihm bestimmt einfach so ein blöder Vorschlag war und dann hat sie auch gleich ja gesagt. Also da muss man echt vorsichtig sein, was man vorschlägt bei Drew Barrymore.
Ich glaube, das ist halt so nach dem Motto Fairplay, weißt du?
Ja.
Also wie, wenn du schon musst, dann muss ich auch, so nach dem Motto. Ja, naja. Es ist wieder soweit. Nominierung für die Songwriters Hall of Fame und diesmal sind unter anderem dabei Pink und Taylor Swift, aber auch Legenden, also Kenny Loggins zum Beispiel oder auch LL Cool J, von dem ich ehrlich gesagt dachte, er wäre schon in der Hall of Fame. Talking Heads, Gene Simmons, Paul Stanley, also Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss, aber zum Beispiel auch Sarah McLachlan oder David Byrne, Kenny Loggins, ja, und noch eine ganze Menge anderer. Und was ich total krass finde, ist, dass dann wieder irgendwie Rufe laut wurde von wegen, warum ist Taylor Swift nicht schon längst mal vorgeschlagen worden? Ich meine, die ist 35. Also Entschuldigung, aber ich kenne die, ich persönlich kenne die Songwriters Hall of Fame eigentlich für so eine Art Lebenswerk schon fast. Ja, also mehr am Ende einer Karriere als irgendwo in der Mitte oder am Anfang. Und das ist natürlich die Swifties, die da auch keine Ahnung haben. Also ich finde Pink ehrlich gesagt auch zu jung für die Songwriter Hall of Fame, wobei ich es ihr noch eher gönne. Nichtsdestotrotz ist es wohl so, und das wusste ich auch nicht, dass es wohl eine Regel gibt, und zwar 20 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs ist ein Songwriter überhaupt erst zugelassen, nominiert zu werden für die Songwriter Hall of Fame. Das heißt, deswegen sind die meisten auch schon einen Tick älter. Ja.
Und bei Taylor Swift sind es jetzt ganz genau 20 Jahre, seit sie den ersten veröffentlicht hat. Deswegen, das heißt, sie wird wirklich zum frühesten möglichen Zeitpunkt
ja.
bereits nominiert.
Ja, ja, ja. Ja, also im Dezember kommt dann das Ergebnis und dann gucken wir mal, wer dann eben in die Hall of Fame kommen wird. Ja.
Ich bin ziemlich sicher, dass Taylor dabei sein wird.
Ja. Wenn Taylor dabei ist, dann bitte auch Pink, weil das wäre sonst echt fies. Ich habe übrigens noch eine zweite kuriose News diese Woche. Also ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob die uns einfach wirklich super trollt oder ob sie es ernst meint. Ich habe das Interview gesehen und ganz ehrlich, es wirkte ernst. Und zwar Janelle Monáe, die wir ja beide lieben, weil sie immer so total tolle Outfits hat. Zu den
und
wichtigen,
die schönste Frau der Welt ist.
Genau, zu den wichtigen Anlässen. Und sie ist Sängerin und Schauspielerin. Also und beides macht sie wirklich super. Und Janelle Monáe war jetzt in einem, ich glaube, es war ein Podcast, gell, genau. Und da hat sie sich unterhalten über sich und die Musik und so weiter. Und dann hat sie quasi ganz nebenbei mal so casual fallen lassen, dass sie einfach so gut ist mit ihrer Musik und so weiter, weil sie in die 70er als Zeitreisende in der Zeit zurückgereist ist, um David Bowie mit seinem Ziggy Stardust and the Spiders vom Mars live zu sehen. Und sie sei dann quasi zurückgereist und wäre backstage bei ihm quasi auf dem Konzert gewesen und hätte sich das angehört und angesehen. Und seit dieser Erfahrung wusste sie, was sie mal machen möchte und dass sie aber auch wirklich alles machen kann. Sie kann komponieren, sie kann ihre eigene Musik machen, sie kann kreativ sein und auch die Texte schreiben und so weiter. Sie kann quasi alles machen. Und so wie er das auch machen kann. Und die Moderatorin so: Du bist in der Zeit zurückgereist? Und sie so: Ja. Und dann hat die Moderatorin da gar nicht mehr drauf reagiert und Janelle Monáe hat einfach weiter erzählt, wie toll diese Experience war, als sie in den 70ern bei diesem Konzert war. What the fuck? Ich meine, es passt natürlich zu unserer Sondersendung, die wir gemacht haben über zeitreisende Hollywood-Stars. Deswegen dachte ich mir, dass diese News müssen wir unbedingt reinbringen. Und wenn ihr unsere Sonderfolge noch nicht gehört habt, das war zum Zeitreisethema von unserem Netzwerk DWPDW. Wir haben immer ein Thema, wo dann alle Podcasts aus unserem Netzwerk eine Folge zu machen. Und das letzte Thema war Zeitreise. Und da haben wir eben, wie gesagt, auch eine sehr schöne Folge, fand ich, gemacht dazu. Und das passte jetzt irgendwie dazu. Ich packe euch die Links in die Shownotes, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört doch gerne rein. Ja, und also, ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Also normalerweise würde ich sagen, Janelle verarscht uns absichtlich, weil ich sie eigentlich immer als ziemlich normal empfunden habe. Aber ich glaube, also ich habe dieses Interview gesehen, ich glaube, die meint es wirklich ernst. Und ich frage mich, ob sie vielleicht mehr so im übertragenen Sinn meint, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, irgendwie was dann Drogen genommen und hatte dann so eine Experience, dass
ja,
ich in der Zeit zurückgereist
bin. Ja, vielleicht
Pilze
genommen, das war auch meine erste Überlegung.
Ja, oder wie heißt es denn, was man so meint, es gibt doch, was ist es nochmal, wo... Ja, ist es LSD, dieses, wo jetzt die ganzen Reichen so Microdosing machen und so, ist das das?
Ja, genau.
Ja, genau. Ich dachte auch, dass ich vielleicht so ein Microdosing-LSD-Experience hatte oder so.
Aber
irgendwie
mit
so ein
Microdosing hat man keine richtigen Halluzinationen.
Aber hat
man
bei Microdosing nicht so Träume?
Nehmen.
Also ist man da nicht, funktioniert, ich kenne Microdosing ja nur aus, ach warte, dem Spin-Off von The Good Wife. The Good Fight.
The Good Fight.
War das Spin-Off von The Good Wife. Ja, und in The Good Fight hat doch Christine Baranski, also die ja da mitgespielt hat, die hat gemicrodosed und dann hat die immer auf so einer Liege gelegen und um sie rum war halt so, weißt du, so Windgeräusche und Flötengeräusche und so. Und dann hat sie da auf dieser Liege gelegen und ist quasi irgendwie in ihre Träume versunken. Und das war immer so eine halbe Stunde, Stunde, die sie da halt rumlag. Also dann natürlich vorher noch das Zeug genommen und so. Und ich dachte vielleicht in so einer Experience oder so, dass sie dann so eine Art, ja, Traum Zeitreise hatte oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich finde ja so lustig, dass wir beide das Gleiche gedacht haben, das müssen Drogen sein. Okay, also gut, Janelle Monáe als Zeitreisende, also echt, ey, das ist, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Na gut. Dann haben wir als nächstes Eminem, der ist wieder vergeben. Und irgendwie, mich hat das nie so wahnsinnig interessiert, ich wusste gar nicht, dass er Single war, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass er mit seiner ehemaligen Frau nicht mehr zusammen ist. Aber dass er seitdem da auch keine großen Beziehungen mehr hatte, das war mir nicht so klar. Und jetzt ist er aber wohl wieder vergeben. Und zwar datet er Katrina Melota, eine Hairstylistin und Make-up-Artistin, die wohl Hair und Make-up vor allen Dingen auch für Musiker macht. Also unter anderem wohl für ihn schon seit einigen Jahren. Also die sind irgendwie, kannten sich auch schon länger und jetzt sind sie irgendwie zusammengekommen. Aber zum Beispiel auch für Snoop Dogg und für Robin Thicke und 50 Cent und so weiter. Ja, also offensichtlich ja da bekannt. Und ja, jetzt sind sie ein Paar. Und sie ist auch, ich glaube, 53 oder nee, er ist 53 und sie ist, warte mal, ich glaube, sie war auch.
Ich habe gerade auch schon ihr Alter gesucht, habe es aber nicht gefunden. Wissen wir nicht.
Warte, vielleicht wissen wir es gleich. Genau, sie ist 51. Ah. Weil ich hatte nämlich noch, ich hatte irgendwas mit 50 im Hinterkopf. Genau, 51, das heißt, Ich finde es auch gut, dass es age-appropriate ist und nicht irgendwie eine 20-jährige Blondine oder so, weißt du, so. Ja, also schön für ihn. Dann haben wir eine Verlobung, und zwar Joe Manganiello hat sich verlobt, der Ex von Sofia Vergara, also Ex-Mann. Die beiden sind ja geschieden mittlerweile, klar, sonst könnte er sich nicht nochmal verlobt haben. Und
Halcid in True Blood.
Genau. Und er hat, und in dem Film hieß Nonnas, glaube ich, hieß der, oder? Da habe ich doch gesehen auf Netflix, da war so niedlich über dieses Restaurant, das Großmütter als Köche eingestellt hat.
Ja,
richtig. Da hat er auch mitgespielt. Naja, und auf jeden Fall hat er auf seinem Instagram ein Foto gepostet von sich und seiner Freundin, die jetzt auch schon seit einigen, ich glaube seit 2 Jahren oder was, so 3 Jahren zusammen sind. Ich gucke gleich nochmal nach. Also auf jeden Fall auch schon einen Moment. Und die waren wohl im Urlaub gewesen und da hat er sie gefragt und man sieht auf dem Foto eben ihn und sie und den Hund, mit dem er übrigens, ich glaube, also mit Sofia Vergara ja im Hundestreit gelegen hat. Wie gesagt, mein Elternstreit kann man ja nicht sagen, aber die wollten ja beide den Hund haben. Jetzt haben die ja so einen Besuchs quasi Zeiten vereinbart. Also so und so viel Zeit ist er bei ihm, so und so viel Zeit ist er bei ihr. Und der ist aber auch mal mit auf dem Bild und man sieht eben von seiner Verlobten die Hand mit dem Ring. Ich glaube schon, dass der Ring auch ein bisschen was gekostet hat, aber er hat eine normale Größe. Das finde ich jetzt irgendwie wieder beruhigend. Ja, also ein ganz klassischer Verlobungsring mit so Steinen und so. Ja. Und das Ganze ist am 24. Juni passiert. Zumindest ist es das Datum.
Das ist schon ein bisschen her.
Ja, das hat er aber jetzt erst gepostet vor 6 Tagen. Also hat er jetzt bekannt gegeben, erst genau. Und sie ist wohl auch Schauspielerin. Und wenn man ein bisschen mehr über sie wissen will, Caitlin O'Connor heißt sie, dann kann man in einen Artikel gucken, den ich euch verlinke. Aber genau, sie hat halt ja verschiedene Projekte gemacht und Winning Time, Season 2. Winning Time, muss ich es kennen? Ich kenne das gar nicht. Naja, also verschiedene Dinge. Und wie gesagt, sie ist Schauspielerin, er ist Schauspieler. Scheint doch dann zu passen. Und dann haben wir eine Hochzeit. Und ich so, Wut und rat, wer geheiratet hat.
Christine Baumgartner hat den Mann geheiratet, mit dem sie nur freundschaftlich im Urlaub war, nachdem sie sich getrennt hatte.
Genau. Also sie hat quasi den Rebound oder vielleicht auch Grundfragezeichen ihrer Scheidung
für
von
die
Kevin
Scheidung.
Kistner geheiratet, genau.
Von dem wir von Anfang an gesagt haben, dass sie mit dem eine Affäre hat.
Genau. Und dann war sie auch mit ihm im Urlaub. Also erst war sie mit ihm im Urlaub, aber dann
genau.
Wir sind nur Freunde. Wo ja auch Kevin Kostner.
Dann ist sie doch zu ihm gezogen, weil er nicht auch der Nachbar.
Er ist der Nachbar, genau. Kevin Costner hat ja gesagt, sie hätte was mit dem Nachbarn. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Ehe von ihm und ihr quasi schon seit einiger Zeit nicht mehr existent war und er das ja noch nie so gesehen hat. Also er hat sie ja quasi monatelang alleine gelassen auf der Farm und sie hatte halt die ganze Care-Arbeit und die Kids und was nicht alles und er hat da irgendwie einen auf cooler Schauspieler am Set gemacht, ja. Also und ich finde, er hat sich auch ziemlich arschig verhalten, als sie sich getrennt haben. Ich meine, sie war auch sehr unverschämt mit ihren Forderungen, aber ganz ehrlich, man muss hoch ansetzen, damit man, wenn man runtergehandelt wird. Und sie hat ja dann auch wirklich die Arschkarte gezogen, weil sie hat ja dann auch wirklich kaum was gekriegt. Und also, ja, nichtsdestotrotz, also ich finde, ich ehrlich gesagt, ich habe auch nicht große Sympathien für sie, aber ich habe immer noch mehr Sympathie für sie als für Kevin Costner, weil Kevin Costner sich so arschig verhalten hat. Nichtsdestotrotz, sie ist ja auch nicht wirklich besser. Und sie hat sich dann eben dem Nachbarn zugewandt, mit dem sie dann tatsächlich eine Affäre hatte, die ja angeblich erst angefangen hat, nachdem sie von Kevin geschieden war. Und ja, und jetzt sind die beiden, haben ja ihre Verlobung bekannt gegeben vor einiger Zeit, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und jetzt haben sie wohl auch geheiratet. Und zwar
in einem ganz intimen Rahmen.
Nein, aber in Santa, auf der Santa Ines Ranch, einem privaten Weingut in Santa Barbara, Kalifornien. Also, ja, okay. Ich meine, er wird halt immer als Finanzier betitelt.
Das ist kein Job.
Ja, ich denke,
das heißt
also
einfach nur, dass du so viel Geld hast.
Also, entweder, aber ich frage mich halt, ob der vielleicht aus der Bankbranche kommt.
Ja, Privatbank.
Ja, irgendwie so, oder? Naja, und also sie, aber du hast gesagt, in kleinem Rahmen. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt, es hätte durchaus größer sein können, weil sie hatten 100,
okay. 100 Personen meinst du, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Also ein bisschen mehr als 100, vielleicht so 105 oder 110 oder so. Aber ich fand, das war okay. Also ich war auch schon auf Feiern mit 100 Personen. Das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Und also ja, natürlich hat sie mehrere Outfits getragen, ist ja klar, wobei man dazu auch sagen muss, sie selber ist ja auch Hochzeitskleiddesignerin, also Ich habe mich nur gewundert, dass sie kein eigenes Design getragen hat. Also zum einen hat sie eine Custom Gown, also von Mira Zwillinger getragen, mit handbesticktem Blumen drauf und eine Sweetheart Neckline. Und ganz ehrlich, handbestickt, da bin ich immer sofort dabei. Ich liebe sowas. Aber natürlich handbestickt weiß, ich muss dann immer auch an bunt denken. Aber und sie ist ja auch eine sehr schlanke Person, das heißt, da ist die Silhouette auch entsprechend gewesen. Das Kleid ist schulterfrei, hat eine Sweetheart Neckline und ist dann, hat ein ganz, ist ganz klein bisschen ausgestellt mit einer kleinen Schleppe. Ich finde, das ist eigentlich alles ziemlich, also es ist hübsch, aber auch irgendwie langweilig. Es ist alles gerade so im Rahmen von, also die Schleppe ist halt nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Und der Rock ist gerade richtig ausgestellt, nicht zu doll und nicht zu wenig. Also es ist, weißt du, und die Spitze ist auch gerade so an der Grenze zwischen zu groß und zu klein. Also irgendwie ist es alles, ja, hübsch, aber langweilig. Das Einzige, was ich cool fand, war, sie hatte dann noch so ein anderes Outfit, das sie dann für die, also für später dann anhatte. Auch das, ein weißes Kleid, hauteng, mit einem Beinschlitz. Ich glaube, es sieht aus, als wäre es irgendwie Seide oder irgendwie, ja, Taft oder sowas. Und so ein bisschen Marilyn Monroe Hollywood-mäßig, aber eben lang und eng anliegend. Und da sieht man, dass sie, also ich weiß nicht, ob es da eine eingenähte Tasche gibt oder ob sie es da einfach nur reingesteckt hat, aber ich glaube, da ist eine Tasche. Und zwar links über dem Beinschlitz hat sie ihr Handy reingesteckt. Siehst du das? Auf dem einen Bild, wo sie da durch die Menge läuft mit ihrem neuen Ehemann. Das finde ich irgendwie geil. Am linken Bein oben drüber. Und man sieht es auch gar nicht so auf den ersten Blick. Also, wie gesagt, Kleider und Taschen. Taschen, 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 Leute. Ihr könnt viel Geld verdienen, wenn ihr Taschen in eure Kleider macht für Frauen. Ja. Und ansonsten, die Venue fand ich aber eigentlich ganz süß. Also typische Weinberge halt. Und auf einer schönen Wiese umgeben von so Bäumchen und so. Also es war wirklich alles sehr süß gemacht. Aber halt alles auch sehr klassisch. Ja, klassisch langweilig halt, aber trotzdem ganz hübsch.
Basic.
Und es war ein Wochenende,
teure
dass sie.
Version von Basic.
Es war ein Wochenende, dass sie sich da genommen haben und ja. Ja. Und jetzt, ich musste noch so schmunzeln, als es dann hieß, jetzt widmet sich Baumgartner wieder ihrer Non-Profit Foundation, mit der sie schon seit Jahren zusammenarbeitet, der Omnipeace Foundation, die sich einsetzt für Kinder, Musik, Ausbildung für Kinder, die es am nötigsten brauchen. Und sie ist da schon seit Jahren involviert mit dieser Foundation. Und jetzt wird sie sich dem noch mehr widmen. Und ich dachte, okay, noch deutlicher, ich bin a rich socialite, kann man nicht schreien, als zu sagen, ich habe eigentlich keinen Job, denn ich widme mich nur noch Foundations. What the fucking fuck, ey. Ja, naja, also gut. Dann, das Problem ist, also ich bin halt immer so, ich weiß nicht, ob ich so, ich bin so zynisch unterwegs, dass ich immer denke, die hat ihn halt nur für die Kohle genommen, weil es war ja dann keine Kohle mehr da, ihr Lebensstandard war nicht mehr da und die braucht halt ihren Lebensstandard. Aber nein, sie ist ja natürlich auch verliebt und ach ja, also, böse Britt-Marie, böse, 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 so.
Es ist halt auch sehr convenient, dass das einfach der Nachbar war.
Ja, das ist schon so ein bisschen so, ich lasse mich von einem Millionär scheiden und dann habe genau. Ich mal meinen Lebensstandard nicht mehr und auch nicht die Kohle, die ich monatlich eigentlich brauche, weil mich ja Kevin Costner meinen Tisch gezogen hat. Und was mache ich denn dann? Ach, dann gehe ich einfach zu meinem Boyfriend. Und Kevin Costner hat ja auch in der einen Verhandlung, als es da um die Kohle ging, ganz fies gesagt, es war ja auch so krass, er meinte, sie wollte irgendwie, ich glaube doch $130,000 im Monat haben und dann meinte er so, ja, aber irgendwie per Prenup waren, glaube ich, 60.000 vereinbart und er meinte, ich muss ihr sowieso nur noch 40.000 geben, weil ihr Boyfriend ihr schon 20.000 für den Monat gegeben hat. Ja, so, also Christine hat geheiratet. Schön für sie und Kevin datet ja auch schon wieder und übrigens eine Frau, die ich finde fast genauso aussieht wie seine Ex-Frau. Also auch er hat einen Typ, die haben beide einen Typ. Auch der neue von ihr sieht so ein bisschen aus wie eine Billigversion von Kevin Costner. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ja, so. Lass uns von dem bitter und zynischen Single von, du bist nur so zynisch, weil du Single bist, ja, ist gut. Also lass mich von dem zynischen kommen zu was Schönem, nämlich Kindern. Aber leider muss ich hier einen Fehler eingestehen und zwar, erinnerst du dich noch, als wir vor, ich glaube, 3 Sendungen oder so bekannt gegeben haben, dass Vanessa Kirby ihr Kind gekriegt hat und ich noch gesagt habe, ich habe gar nicht gewusst, dass sie schon so weit ist? War sie gar nicht, ist sie gar nicht. Und zwar, da war ja dieses Bild von dir, das ich ja auch verlinkt habe tatsächlich, wo sie ja, wo ich noch gesagt habe, das sah sehr privat aus, wo sie eben in dem Krankenhausbett lag und dann eben eine Frau drüber gebeugt war mit ihr zusammen, die eigentlich aussah wie ihre Schwester oder so.
Ja.
Und dass dieses Bild ja dann aber dann, also am Anfang der Woche war das ja da und dann am Ende der Woche war das bei ganz vielen Quellen weg, auch bei den großen offiziellen Quellen, wo ich es ursprünglich ja gefunden hatte. Und man hat sie noch auf kleineren Quellen gefunden. Und das waren auch die Quellen, die ich dann verlinkt hatte. Und ich ja noch gesagt hatte, dass ich glaube, dass es sein kann, dass das vielleicht bei den ganzen anderen Quellen gelöscht wurde, weil Vanessa Kirby da gerichtlich vorgegangen ist gegen.
Mhm.
Nein, es war ein Fake-Bild.
Und also AI.
Ja, also ich weiß gar nicht, ich weiß es nicht so richtig, weil ich fand, das Bild sah halt aus, als, also ehrlich gesagt, glaube ich, das Bild war ein echtes Bild und man hat vielleicht nur ihren Kopf oder so draufgesetzt, weil das Bild war zu echt, als dass es komplett
AI. Ja, aber das
AI.
Kannst du ja auch mit AI machen. Mit
ja, also ich vermute mal, das Ding ist, es wurde dann auch hinterher gar nicht irgendwie, es wurde nirgendwo auch darüber gesprochen. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Normalerweise kriegst du das dann ja auch mit, wenn was gefaked worden ist.
Mhm.
Aber in dem Fall war es halt einfach nur weg. Und keiner hat drüber geredet. Wahrscheinlich, weil alle drauf reingefallen sind, die selber so peinlich waren. Und ich habe es deswegen auch gar nicht mitbekommen, bis ich jetzt beim Zusammensuchen der News gelesen habe, Vanessa Kirby ist Mutter geworden. Ich so, nee, die ist schon vor 3 Wochen Mutter geworden. What? Und dann stellt sich halt raus, nee, es war halt ein Fake-Bild und ich bin halt volle Kante drauf reingefallen. Und da muss man aber auch sagen, ich gucke ja wirklich auch in mehreren Quellen. Also ich nehme ja nicht nur eine Quelle für eine News, sondern ich gucke ja mehrere Quellen durch und meistens wiederholen sich diese News. Und tatsächlich war, ich habe es am Anfang der Woche ja dann eingestellt als News, war am Anfang der Woche es ja so, dass es überall war und dann am Ende der Woche, wie gesagt, war es weg und ich war halt absolut sicher, weil Vanessa Kirby für mich halt auch so vom Typ her so für mich da reinpasste, dass sie eventuell geklagt hat oder ihr Management oder was. Ich bin gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass es KI hätte sein können, ehrlich gesagt.
Mhm.
Aber du ja auch nicht.
Nee, wirklich
also,
nicht.
Ja, also es war schon krass. Naja, auf jeden Fall können wir also sagen, wir korrigieren hiermit einmal. Tut uns leid, dass wir da drauf reingefallen sind. Wir versuchen ja immer nicht auf Sachen reinzufallen. Das ist jetzt auch das erste Mal, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir für euch den richtigen Instagram-Eintrag verlinkt. Und zwar hat da der Papa Bilder von sich eingestellt auf Instagram zusammen mit dem Kind. Wir wissen, es ist gesund und alles ist super. Wir wissen jetzt nicht, Mädchen, Junge oder sonstiges. Wobei, er hält das Kind in einer blauen Decke. Also wenn wir wirklich nach den Klischee-Farben gehen, dann ist es ein Junge, aber wir wissen es nicht. Und auf jeden Fall hat er ein Bild eingestellt von sich und dem Baby auf seiner Brust, wo er dann darüber geschrieben hat, dass er jetzt gerade dabei ist, sozusagen zu lernen, ein Vater zu werden oder ein Elternteil zu werden und was für eine tolle Erfahrung das ist und wie dankbar er ist und dass es quasi die Liebe seines Lebens ist und ja, also ganz, ganz glücklich. Und dann ist auch noch ein Foto von Vanessa Kirby mit dem Baby auf dem Bett zusammen, also alles ganz, ganz niedlich und natürlich ein Babyfuß gezeigt, also wird ja immer Hand oder Fuß gezeigt und ja, und dann noch ganz am Ende sagt der Papa dann auch in seinem Text noch irgendwie, kaputte Fenster und zerbrochene Glasscheiben werden wahrscheinlich bald in unserer Zukunft sein und Bälle sind aber erlaubt im Haus. Und als letztes Foto hat er da eben so 2, ich glaube, das sind Lacrosse-Schläger,
ja.
Hat er da gepostet und zwar einen großen und einen kleinen, also ein Kinder-Lacrosse-Schläger und einen Erwachsenen-Lacrosse-Schläger.
Es gibt auf dem Instagram-Account von ihm auch Videos, wie er Lacrosse spielt.
Siehst du, da passt das doch. Ich bin so glücklich, dass ich erkannt habe, dass das Lacrosse-Schläger sind. Wunderbar. Ja, also, jetzt ist das Baby da und alle sind glücklich. Das ist doch super. Wer auch glücklich ist, ist Charlie Puth, denn der hat jetzt bekannt gegeben, dass er zum ersten Mal Vater wird. Und zwar ist seine Frau Brooke Sansone schwanger. Ja, schön. Und sie haben das verkündet. Das fand ich so krass. In seinem letzten Musikvideo. Also da gab es irgendwie keinen großen offiziellen irgendwie Pressetext oder sowas, sondern er hat sein Musikvideo gemacht. Also er hat jetzt sein 4. Album rausgegeben und für die neue Single Changes, die auch noch Changes heißt, also Veränderung, taucht sie halt in dem Musikvideo ganz am Ende auf und da hält sie halt quasi ihren Babybauch und streicht da so drüber. Man sieht also, dass sie schwanger ist. Und das ist genau auch, wo die Zeilen im Song heißen: There's been some changes in our life. Oh, I can feel the distance. Space and time has made everything different day and night. Oh, oh. Also die Zeile, die dann gesungen wird, ist eben auch, es gibt Änderungen in unserem Leben. Ich kann die Distanz von Zeit und Raum spüren, die alles verändert und wie Tag und Nacht. Und aber eben dieses There has been changes, also Veränderung an sich. Ja, und ich meine, noch deutlicher kann man nicht sagen, okay, Leute, wir sind schwanger und es gibt
Naja, man könnte sagen, ich bin schwanger, aber es ist...
Ja, aber es ist also für einen Musiker, ist ja Musiker, ist das schon ganz clever gemacht eigentlich.
Genau.
Es ist aber auch ziemlich krass irgendwie, dass der dann halt auch voll auf die PR-Schiene geht und irgendwie alles promotet. Also einfach mal neben, um seine neue Single zu promoten.
Ja, wobei, vielleicht ist ja das Lied auch die künstlerische Verarbeitung der Tatsache,
natürlich,
dass der Vater
natürlich
wird.
Natürlich, so, also wir sind ihnen gut gewogen, deswegen ist es so. Und dann haben wir noch Sophia Ritchie, die zum zweiten Mal jetzt Mutter wird. Sophia Ritchie, eine der Töchter von Lionel Ritchie. Und
ich hatte an Nicole Ritchie gedacht.
Ja, genau, Sophia Ritchie ist die Schwester.
Ah, okay.
Oder? Ich glaube, ja, ich glaube schon, soweit ich weiß.
Ah,
und Sophia Ritchie Grange heißt sie ja, also nach ihrer Ehe. Und hat jetzt eben auf ihren Instagram ein Foto gepostet, wo man so ein bisschen ein Babybäuchlein schon sieht. Und dann hat sie eben dazu geschrieben, on my way to launch these babies, also auf dem Weg, diese Babies zu launchen. Wobei, das damit sind zwei Sachen gemeint. Also zum einen natürlich spielerisch ihr eigenes Baby, aber zum zweiten auch eine Designlinie, die sie eben designt hat, die an dem Tag eben rauskommt. Und das war eigentlich damit gemeint. Ja, das war so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, genau.
Genau.
Das war so.
Ich habe nochmal gegoogelt. Sophia Ritchie ist die leibliche und Nicole Ritchie die Adoptivtochter von Lionel Ritchie.
Ja, genau, also ist die Schwester dann, genau. Ja, wunderbar. Also da wird auch das zweite Baby ist da unterwegs. Und Lionel Ritchie wird Opa und Opa und Opa. Sehr süß auch für ihn. Und dann würde ich noch eine Sache nachreichen von letzter Woche. Und zwar, letzte Woche hatte ich ja gesagt über Jack White, der ja verstorben ist, dass er unter anderem auch David Hasselhoff produziert hat. Da habe ich nur kurz erwähnt, dass er ihn produziert hat, aber er hat zum Beispiel von David Hasselhoff einem Looking for Freedom produziert. Also weil wir uns dann noch gefragt haben, was hat er noch so gemacht. Und auch Gloria, also diese sehr bekannte 80er-Song, dieses Gloria. Also solche Dinge. Das wollte ich gerade noch nachreichen, weil das waren auch mit sehr bekannte Songs, die ich irgendwie gar nicht erwähnt hatte, wo ich dachte, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Und dann möchte ich noch ganz kurz erwähnen, aber das nur nebenbei, weil eigentlich ist das nämlich keine richtige Celebrity News, weil es geht um Adel und Adel wird ja bei uns ausgelagert zu Frankfurter Kranz, zu dem anderen Podcast. Aber Prinz Andrew musste seine Herzogtitel abgeben jetzt im Zuge der ganzen Jeffrey Epstein-Geschichte und so weiter, in die er da involviert gewesen ist und gibt jetzt, und die Herzogtitel sind quasi weg und auch seine ganze öffentliche Präsenz und so weiter, wobei er da schon vor einiger Zeit ja sich zurückgezogen hat ins Private, aber jetzt sind die Titel eben auch weg. Das Einzige, was man ihm nicht aberkennen kann, ist den Prinztitel, weil er ist als Prinz geboren, das kann man nicht einfach so wegnehmen. Das heißt, er ist weiterhin Prinz, aber er führt es halt einfach nicht. Und ja, und da ist also auch gerade einiges am Rumoren und Machen und Tun. Und da werden wir aber in Frankfurter Kranz drüber reden und wenn das dann soweit ist, dann hört ihr da mehr. Ja, aber das wollte ich noch erwähnen, weil das war auch diese Woche ein Ding.
Mhm.
Gut, mein Lieber.
Okay.
Dann sind wir durch.
Dann sind wir durch für diese Woche.
Genau, mit unseren zwei kuriosen News.
Und sehr, sehr
Janelle Monáe als Zeitreisende und Drew Barrymores Fußgrieche. Ja, und ganz, ganz vielen Toten, aber naja, manchmal ist es so. Aber auch ganz viele Babys. Ich finde, das gleicht sich fast schon wieder aus.
Fast.
Wir hören uns nächste Woche zu den neuen News. Macht's gut, ciao.
Bis dann, tschüss.